Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Hallo lieber Jens, ich bin sehr gespannt auf unser heutiges Gespräch und freue mich total darüber, dass du heute mein Gast bist. Wir werden über ein ganz besonderes Thema im Bildungssystem sprechen. Vielleicht kann man das so erstmal übergeordnet ankündigen. Aber du wirst uns sicherlich gleich noch mehr darüber informieren. Und ich würde dich entsprechend auch einfach mal bitten, dass du dich jetzt einmal vorstellst. Wer bist du und was machst du beruflich?
Ja, hallo. Erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Jens Kindermann. Ich bin ehemaliger Leistungssportler und habe sowohl im Schwimmen als auch Triathlon oder Rennrad große Erfolge gefeiert. Mhm. Und irgendwo zwischen den ganzen Wettkampfwochenenden, immer wieder neuen Hobbys und der Welt des Campings habe ich dann irgendwie den Entschluss gefasst, schreibend die Welt zu verbessern. Mhm. Und meine Gedanken dazu landeten dann sogar in der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen. Mhm. Aber irgendwie hatte das Leben dann andere Pläne mit mir und deswegen ist dann nach meiner Zeit als Feldjäger bei der Bundeswehr und einer Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellter habe ich mich dann in der Welt der Bildung wiedergefunden und die Herausforderung im Leben, da war beruflicher Leistungsdruck und Erkrankungen meiner Frau und mir, die haben mich gelehrt, dass manchmal der beschwerlichere Weg auch der ehrlichere ist. Und inzwischen bin ich seit einigen Jahren an einer Brennpunkt-Realschule und unterrichte dort aktuell 6 Fächer. Und ich setze mich dort für eine wertschätzende Pädagogik ein, die so dynamisch ist wie mein Lebenslauf und so vielseitig wie ich selber. Yeah. Und ich würde sagen, das ist eigentlich so im Sinne des Mottos, Veränderung ist meine Kontinuität.
Ah, sehr cool. Und sag mal, wie hat denn deine persönliche Erfahrung aus einer Nicht-Akademiker-Familie deine Herangehensweise an Bildung, aber auch an soziale Gerechtigkeit geprägt?
Ja, da habe ich die letzten Wochen auch viel noch drüber nachgedacht. Unser Vorgespräch ist ja schon ein paar Tage her. Mhm. Aber ich glaube, es hilft vor allem am besten zu verstehen, warum Eltern für ihre Kinder was Besseres wollen als für sich selber. Mhm. Und dass es echt viel Arbeit ist, wenn man eben aus nicht-akademischer Familie ein Kind zum Abitur und zum Studium bringen möchte. Mhm. Und dass man dann auch einige Entbehrungen in Kauf nimmt. Und dass man eben auch selbst, also ich habe selbst auch seit ich 14 bin, etliche Nebenjobs gehabt, vom Zeitungsaustragen ganz klassisch, Hausmeisterdienste. Ich habe in der Schreinerei gejobbt im Sommer, war Rettungsschwimmer und so weiter. Mhm. Und es zeigt aber auch, wie viel leichter es eigentlich die Kinder haben, die aus akademischen Haushalten kommen. Mhm. Und das habe ich natürlich auch miterlebt. Und das hat aber dann im Studium dazu geführt, dass ich da wirklich eine Erleuchtung hatte, dass ich eben erst verstanden habe, warum das Studium einen so verändert, weil einfach dieser Horizont so aufgegangen ist. Und ich dann eben auch ganz viel mich für Studien interessiert habe, die eben das Thema gerechte Bildung und so thematisieren, beginnt mit dem Pygmalion-Effekt, den kennen wahrscheinlich die meisten, bei dem eben ein Experiment durchgeführt wurde, dass Lehrern gesagt wurde, dass bestimmte Kinder total begabt sind, obwohl sie es nicht waren. Und hinterher haben die tatsächlich die besten Leistungen gebracht. Mhm. Und das hat mich eben sehr beeinflusst, auch in meiner Pädagogik, dass ich halt versuche, möglichst wenig Vorurteile erstmal zu haben.
Ja, es ist super ehrenwert. Würdest du eigentlich sagen, jetzt mal so eine doofe Frage am Rande, würdest du sagen, dass du auch so viele unterschiedliche Aushilfsjobs sozusagen getätigt hättest, wenn du nicht in einer Akademikerfamilie groß geworden wärst, sondern in einer Akademikerfamilie beispielsweise?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Das hängt, glaube ich, ganz stark von der Familie ab. Es gibt natürlich auch sehr reiche Familien, die der Meinung sind oder die Auffassung haben, dass ihre Kinder auch lernen sollen, ihr Geld selbst zu verdienen. Mhm. Und es gibt natürlich welche, die halt den Anreiz runtersetzen, indem sie halt 200, 300, 400 Euro Taschengeld im Monat geben. Da hätte ich wahrscheinlich dann als Jugendlicher auch nicht gearbeitet oder nicht den Druck gehabt. Und das macht natürlich ganz viel aus. Aber ich habe es eben auch gemerkt im Sportstudium zum Beispiel. Da musste ich auch einen Skilehrerkurs machen. Und ich habe halt nie Skifahren gelernt, weil meine Eltern das Geld dafür nicht hatten. Und ich musste das halt dann wirklich mühsam nachlernen. Und ja, das hatten natürlich die, die reichere Eltern hatten, nicht. Die sind 2-3 Mal im Jahr zum Skifahren gegangen. Und dann war das ganz selbstverständlich. Und ja, da merkt man einfach dann die großen Unterschiede, finde ich.
Total, total. Ich finde es ganz spannend. Ich mag deine Perspektive auf das Ganze sehr, weil du eben nicht pauschalisierst und sagst, nee, so ist es oder so ist es und auch nicht schwarz-weiß denkst, sondern einfach diesen Raum öffnest und sagst, naja, ne, also egal aus welcher Perspektive wir jetzt schauen oder in welchem Umfeld wir groß geworden sind, gibt es ja auch da trotzdem immer unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist tatsächlich eine Haltung, die ich sehr, sehr unterstreichen kann und auch mit dir teile. Jetzt bist du ja aber nicht nur Lehrer, sondern du arbeitest sogar in einer Brennpunktschule und du engagierst dich eben neben deinem Lehrerdasein auch politisch, aktivistisch für Bildungsgerechtigkeit. Welche Herausforderungen siehst du hier am dringendsten? Also was muss am ehesten getan werden, um hier entgegenzuwirken?
Ja, erstmal zur Brennpunktschule. Der Begriff ist natürlich sehr irreführend, weil er eigentlich nicht wirklich was aussagt. Viele haben dann nur die Vorstellung davon, dass da eben Leute mit Waffen in die Schule kommen oder es da Gangs und Clans gibt oder man denkt
ja, da
so
sind wir wieder beim Vorurteil, ne?
Genau, bei an Fackel Goethe oder so, dass die dann alle total seltsam sind. Brennpunkt heißt jetzt zunächst erstmal nur, dass eben aufgrund der Beschaffenheit der Umgebung einfach mehr Migration ist, mehr Bildungsfernheit und so weiter. Also grundsätzlich heißt Brennpunkt jetzt nicht, dass ich mit einer schusssicheren Weste in die Schule gehen muss, um das mal noch zu relativieren. Und da ist eben der wichtigste Ansatz, finde ich, dass man versucht, diese statistische Ungerechtigkeit so ein bisschen abzufedern. Ja, also ein bildungsfernes Kind muss für die gleiche Leistung im Abitur ungefähr 40% mehr Aufwand betreiben als ein Kind aus einem akademischen Haushalt. Und das liegt eben nicht daran, dass das Kind dümmer ist oder weniger Aufwand leisten möchte, sondern dass die Eltern diesen Aufwand eigentlich auffangen, ja, durch Nachhilfe, durch schon mal die Muttersprache, durch Bücher zu Hause, durch die richtigen Podcasts, vielleicht auch durch Überwachung von Medienkonsum und sonstiges. Und das kann ich natürlich als Migrantenfamilie ohne Muttersprache Deutsch schwieriger machen, schwieriger leisten. Die haben teilweise auch sehr viel mehr Kinder, haben oft 2 Jobs, um zum Beispiel in so einem Ballungsraum überleben zu können. Und das wirkt sich natürlich enorm aus. Und natürlich kann nicht jede Person 40% mehr bringen als andere. Und das so ein bisschen auszugleichen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz, dass man eben sagt, ihr habt auch Stärken, weil die Zweisprachigkeit ist, habe ich in meiner Ausbildung gelernt, ist wahnsinnig wertvoll in der späteren Berufswelt. Also wenn ich einem Kunden bei der Krankenkasse erklären kann auf Türkisch oder Arabisch oder so, wie er einen Sozialversicherungsausweis nutzen möchte oder muss, dann ist es natürlich viel einfacher, als wenn ich das umständlich auf Deutsch mache. Ja.
Und absolut.
Deswegen haben diese Kinder eigentlich auch schon ganz viel in sich, was wahnsinnig wertvoll ist und auch dieses Kulturverständnis. Und deswegen ist zum Beispiel an unserer Schule so, dass wir die Kinder eigentlich mindestens 4 Jahre begleiten und nicht nur 2, wie es an vielen Schulen gemacht wird. Und dass wir halt wirklich versuchen, gezielt zu fördern, auch mal Dinge wegzulassen, die vielleicht dem Ministerium ganz wichtig sind, aber die einfach jetzt, also das passiv bis in die letzte Deklination zu beherrschen, ist dann halt vielleicht nicht ganz so wichtig, wie einen Text verstehen zu können oder so. Und da muss man einfach sehr viel Eigeninitiative zeigen und muss auch Frustrationen natürlich hinnehmen, weil es einfach manchmal auch langsamer geht. Also nach 6 Wochen Sommerferien, wenn die dann in ihren Heimatländern waren, dann ist natürlich mit Muttersprache auch schon wieder schwierig oder mit Deutsch. Und das merkt man dann einfach. Also man hat dann wirklich oft auch Frustrationserlebnisse, damit muss man umgehen können. Und man merkt natürlich auch ganz stark die Corona-Folgen, auch sozial und im Lernen. Aber das geht mir persönlich so mit meinen eigenen Kindern auch so, dass ich das noch stark merke, diese Corona-Folgen. dass einfach dieses Lernen in diesen 2 Jahren einfach nicht so, ja, gelehrt wurde, wie es halt sonst der Fall wäre.
Ja, ja, absolut. Und sag mal, magst du uns mal so einen typischen Lehreralltag bei dir beschreiben? Also wie können wir uns deinen Schulalltag vorstellen? Wie viele Kinder hast du in einem Klassenraum? Wie sieht der Klassenraum aus? Woran fehlt es den Jugendlichen und Kindern vielleicht auch, ne?
Ja, es ist, kennt wahrscheinlich jeder aus seinem Alltag als Schüler von früher, beginnt natürlich für die Lehrkraft deutlich vor dem Unterrichtsbeginn, dass man sich vorbereitet, dass man in Austausch geht mit den Kolleginnen und Kollegen, dass man leider bei uns auch die Technik erstmal prüfen muss, funktionieren alle Kabel, funktioniert der Beamer, funktioniert das Laptop, der Lautsprecher, das sind lauter so Leistungen, die man vorab bringt und dann kommen so nach und nach die Kinder, also ich habe jetzt aktuell sogar eine kleine Klasse, ursprünglich 29, wow. Kann aber auch 33 haben. Wir haben das Glück in Anführungsstrichen, dass wir nur 29 in ein Klassenzimmer stecken dürfen. Mhm. Haben wir uns lange dafür eingesetzt, weil wir eben zum Beispiel keinen Fluchtweg haben, keinen zweiten, weil wir keine Fenster haben, keine natürliche Belüftung, sondern nur künstliche Belüftung.
Ihr habt ich muss mal kurz unterbrechen, ihr habt keine Fenster in eurem Klassenraum?
Nein, also so klassische Fenster zum Öffnen haben wir gar nicht. Also man kann nicht rausschauen. Wir haben so Oberlichter, die so ein bisschen verdeckt sind. Also da kommt schon ein Hauch von Tageslicht rein. Aber gerade jetzt so, wenn es ein bisschen grau draußen ist, dann braucht man sofort künstliches Licht. Mhm. Und das waren eben früher eigentlich so Abstellräume. Mhm. Die wurden einfach im Zuge einer Sanierung dann zu Klassenräumen gemacht. Und wir haben dann lange dafür gekämpft, dass da eben nicht die volle Anzahl an Kindern rein darf, weil man sonst, also wirklich, man kann nicht mehr raus. Also wenn man 33 Tische da drin hat, kann die letzte Reihe nicht mehr raus, wenn es brennen würde. Und da haben wir uns stark dafür eingesetzt, dass dann die Klassengröße reduziert wird.
Ja. Und ich würde gerne noch mal kurz was fragen. Also ich bin jetzt mal ganz kritisch und ganz direkt, so wie ich bin. Ich finde, dass ich habe sofort das Bild der Viehzucht im Kopf gehabt und finde das ganz schlimm, diese Vorstellung in einem Raum zu sitzen. Jetzt selber, ne? Wenn ich mich jetzt selber noch mal zurückerinnere an meine Schulzeit als Jugendliche oder auch als Kind, wie auch immer. Man sitzt in einem Raum und ich finde nichts schlimmer, auch heute noch, als keine Möglichkeit zu haben, mal rauszuschauen oder das Tageslicht irgendwie näher zu betrachten oder ein bisschen die Umgebung sehen zu können. Das gibt ja auch im wahrsten Sinne des Wortes Raum, im Raum, ne? Also es gibt ja so eine gewisse, ein gewisses Gefühl für eine Größe eines Raumes und so weiter. Ich frage mich gerade, wie ist sowas zulässig? Weil wie kann man denn Kinder, Jugendliche unterrichten und denen eine vermeintlich positive Zukunft und auch einen positiven Blick in die Zukunft nahelegen wollen und sie dann aber in einen Raum setzen, wo sie nicht mal Fenster haben und man ja im Endeffekt damit sagt, naja, also mehr seid ihr halt nicht wert. Das ist halt der letzte Raum, den wir haben und da müsst ihr jetzt halt rein. Ist jetzt ganz hart gesprochen, aber ich frage mich, wie ist sowas zulässig? Wieso erlaubt eine Schule sowas? Wieso kann man da nicht irgendwie, also das ist mir gerade ein totales Rätsel.
Ja, das ist wirklich absurd und wir haben da auch schon viele Diskussionen geführt und wie gesagt, allein die Tatsache, dass das eigentlich mal nur Abstellräume waren, sagt ja schon aus, wie die Qualität baulich ist und die sind wirklich gut saniert worden, da kann man nichts sagen, auch lärmtechnisch und so weiter und da geht's leider bei den Vorschriften offenbar nur drum, wie viel Raum, also wie du schon sagst, bei Viehzucht, wie viel Quadratmeter steht einem Kind zu? Mhm. Und das ist die ganz klare Rechnung. Und im Prinzip sind die fast froh, dass wir kein Fenster haben, weil das Fenster geht ja nach innen auf meistens. Dann würde man da sogar noch Raum verlieren und könnte noch weniger Kinder unterbringen. Und das ist wirklich was ich stark bemängele. Und wir hätten auch ein neues Gebäude kriegen sollen. Aber da gab es dann eine andere Schule, die hat den Bedarf noch mehr gehabt und jetzt bleiben wir eben dann so wie gehabt. Und dann wird eben ganz schnell eine Übergangslösung dann auch zur Dauerlösung. Und tut mir sehr leid für die Kinder vor allem, weil als Lehrkraft bin ich da ja 1, 2, 3 Stunden am Tag drin. Aber die Kinder sind halt da wirklich 6, 7, 8 Stunden am Tag in so einem Raum. Und das ist wirklich kein schönes Lernen und auch kein Raumklima. Und da muss sich wirklich viel tun, dass man da halt schaut. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Politiker, wenn die sich so eine Schule anschauen, die werden mit Blaskapelle begrüßt, die kriegen den schönsten Raum präsentiert, die tollsten Materialien, die liebsten Schüler setzt man dann in ein Zimmer. Und die gehen dann raus und sagen, ja, wir haben ja lauter tolle Schulen. Aber es gibt halt keinen Schulleiter, der, ja, sagen wir mal, mutig genug ist zu sagen, nee, wir gehen heute mal in so einen Raum, der total überfüllt ist, der ein total trockenes, schlechtes Raumklima hat, in dem die Technik nicht funktioniert, und machen da mal Unterricht, um das demjenigen zu zeigen. Und deswegen ist auch die Diskrepanz so groß, glaube ich, zwischen dem, was die Politik sieht und was in der Realität eigentlich alles aufgebürdet wird.
Mhm. Naja, und vielleicht auch so ganz grundsätzlich fehlendes Interesse und eigene Neugier von den Bildungspolitikern. Also, ne, ich weiß es nicht, frage ich mich gerade, weil das wirkt für mich ganz oft so, als wenn die selber halt so häufig in einer Bubble, in einer sehr weißen, privilegierten Bubble groß geworden sind, dass sie sich mit den unterschiedlichen Lebensrealitäten, die ja nun einfach mal existieren, nicht wirklich auskennen und deswegen natürlich auch die Nähe dazu nicht haben, was ja erstmal nicht schlimm ist. Ich finde, es wird halt dann schlimm, wenn man selber nicht aktiv versucht, es zu verstehen, weil Fakt ist, unsere Gesellschaft ist bunt und divers, und das sollten wir irgendwie alle anerkennen und entsprechend auch versuchen, als Gemeinschaft eine kollektive Verantwortung dafür zu tragen, dass wir gemeinschaftlich irgendwie was verändern. Ne? Also ich finde das ganz komisch. Und ich finde das auch komisch, dass es eben dann von Direktoren und Ähnlichem irgendwie sogar versucht wird zu verstecken. Also mit welchem Beweggrund? Weil eigentlich können wir ja nur Dinge verändern, wenn wir uns auf sie aufmerksam machen, oder?
Ja, natürlich. Und das ist eben das, was man bemängeln muss. Und wenn was von oben kommt, sozusagen initiativ, dann ist es oft so eher top-down, dass man sagt, okay, Moment, wo ist da unsere Lebensrealität? Also nur das Beispiel mit dem Neubau, da kam der Vorschlag von dem Architekten, eben Räume zu machen, die viele Fenster haben, ist ja schön, ohne Türen die Räume zu machen und ohne Waschbecken und so weiter. Und dann haben wir halt als Pädagogen gesagt, Moment, Türen wären halt für manche Prüfungen schon gut, oder wenn ich mal ein Gespräch führe in Ethik, wo es halt doch ums Eingemachte geht, um persönliche Erfahrungen, dass man eine Tür auch mal schließen kann. Oder dass man halt jetzt in Corona-Erfahrungen hatte, dass man eben doch vielleicht ein Waschbecken im Zimmer gar nicht schlecht ist. Und dann wurde halt gesagt, nee, der Architekt hat da seine künstlerische Freiheit und das kann man auf keinen Fall ändern. Und da finde ich, das geht halt komplett an der Welt vorbei, und das finde ich dann echt schade auch drum. Und das ist jetzt nur eine Facette von vielen. Beim Lehrplan oder Ähnlichem ist es ja auch so, oder mit der Notengebung, dass ganz viel von oben einfach runtergegeben wird und es wird gar nicht unten gefragt, was braucht ihr eigentlich gerade? Und da ist einfach der Dialog zu wenig. Da tut sich zwar inzwischen ein bisschen was, aber es ist halt wirklich sehr, sehr langsam. Und ja, da muss ich noch einiges tun.
Ich finde, das ist eine ganz super Überleitung, die du mir hier gerade gegeben hast. Denn ja, mit Blick aufs Schulsystem, unabhängig jetzt mal von den Räumlichkeiten und den ja auch finanziellen Möglichkeiten, die da wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen, ist ja auch das Schulsystem völlig überholt. Ne? Du hast es gerade eingangs erwähnt, dass man mit seinen Kindern mittlerweile irgendwie lernen muss, dass die Kinder digital lernen sollen, dass sie von zu Hause lernen sollen, dass das alles nicht richtig funktioniert. Und dann auch teilweise und häufig der Inhalt, also der Stoff, den sie lernen müssen, gar nicht mehr zeitgemäß ist. Ne? Du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass eine bekannte Montessori-Pädagogik-Methode da irgendwie ein Weg wäre, dass man beispielsweise die SchülerInnen entscheiden lässt, was sie oder er lernen wollen. Wie könnten denn Schulen diese bedürfnisorientierte Herangehensweise praktisch umsetzen? Ist das überhaupt möglich?
Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Und das Tolle ist, wir haben ja ein vielgliedriges Schulsystem, also mit 16 verschiedenen Systemen eigentlich von den Bundesländern her, weil es ja Ländersache ist. Und da wird schon wahnsinnig viel Tolles auch erprobt und auch umgesetzt. Also wenn man so in den Foren mal sich umhört, was alles gemacht wird, was alles für Möglichkeiten gibt. Es gibt eigentlich fast kein Konzept, das nicht schon mal probiert wurde in der Praxis. Es gibt halt, hängt halt leider nur stark davon ab, ist es eine Lehrkraft, die dieses Konzept kennt, die es aufgreift und tatsächlich auch selbst ausprobiert. Und dann darf man halt nicht erwarten, dass man jetzt auch noch Unterstützung vom Ministerium oder von der Schulleitung unbedingt kriegt, mal sowas auszuprobieren und im schlimmsten Fall auch vielleicht zu scheitern damit. Das heißt, es ist eigentlich total abhängig davon, habe ich eine engagierte Lehrkraft, die bereit ist, über ihre eh schon sehr hohen Anforderungen hinauszugehen, um mal ein Konzept auszuprobieren. Das funktioniert. Ich gehe nachher mal noch vielleicht auf das ein oder andere ein. Aber so von oben, von oben herein würde ich zum Beispiel mal anfangen, mit die Noten zu überdenken. Ja. Mhm. Weil man macht ungefähr für ein Zeugnis, macht man so ungefähr 60 Einzelnoten pro Kind. Für jede Note brauche ich, wenn ich so eine schriftliche Abfrage habe, brauche ich so im Schnitt mindestens 20 bis 30 Minuten. Das heißt, ich brauche allein, um die Note zu bilden, brauche ich schon über eine Schulwoche insgesamt von 38, nur um die Note zu machen, die dann eigentlich unter Umständen höchstens die Tagesform eines Kindes abfragt und nicht, ob das Kind wirklich etwas verstanden hat.
Ja, und genau, und aber gleichzeitig bedingt, dass das Kind sich im Zweifel zurückgesetzt fühlt, bewertet fühlt, kategorisiert wird, man direkt im Zweifel auch auf so eine auf so eine Abschussbank geschoben wird, ne, was ja keine, also gerade im Kindesalter und auch im Jugendalter überhaupt keine tolle Erfahrung ist.
Ja, genau. Und ich glaube, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch sagen, ja, ich habe auch das Gefühl, was ich kann kein Mathe, weil ich eben früher immer schlecht in der Schule war. Und in Wirklichkeit gibt es aber viele Leute, die sich später drüber hinwegsetzen, studieren dann eben trotzdem Mathe oder machen was Mathematisches oder selbst wenn ich mich nur privat dafür interessiere, dann stelle ich plötzlich fest, oh, eigentlich kann ich das schon. Aber ich wurde halt damals anders bewertet. Und das ist eben das, was man reduzieren könnte. Ja? Also einfach diesen Aufwand, um diese nicht unbedingt aussagekräftige Note zu bilden, zu reduzieren. Das wäre so mein erster Ansatz. Und dann halt den Kindern dafür aber die Verantwortung zu geben, dass man am Anfang des Schuljahres sagt, hier, wir setzen uns zusammen, was möchtest du bis zum Ende des Schuljahres erreichen? Ja? Macht man ja mit dem Arbeitnehmer später auch so. Ja, das ist dann auch schon Vorbereitung auf die Lebenswelt. Und dann überprüft man eben in bestimmten Abschnitten, meinetwegen auch durch eine selbstgewählte Prüfung, ja, wenn man das unbedingt möchte, oder eben durch ein Gespräch, wie weit bist du gekommen? Und am Ende macht man dann quasi einen Gesamtbericht, aber eben im Gespräch mit den Eltern und mit dem Kind im Zweifelsfall.
Ja, ja, das finde ich super. Und was wäre, wenn man jetzt, also jetzt auch da mal kritisch gedacht, es gibt ja mit Sicherheit Kinder, die total Bock irgendwie haben, mitzuwirken, ne, und sich da irgendwie einzubringen und sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was sie ja in der Zukunft vielleicht auch mal machen wollen. Ich kann mir tatsächlich aber auch vorstellen, weil auch da ist es ja nicht immer nur schwarz-weiß, dass es auch Kinder und Jugendliche gibt, die vielleicht in der Trotzphase sind, also nicht jetzt die kindliche Trotzphase, sondern auch so sehr trotzig sind, ne, irgendwie im Teenageralter sind, keinen Bock auf Schule haben, alles doof finden, sich überhaupt nicht einbringen wollen, entsprechend dann in solchen Gesprächen auch vielleicht sagen würden, ja, ist mir doch egal, weiß ich doch jetzt noch nicht. Ne? Unabhängig davon wird es ja auch Kindern vielleicht einfach wirklich schwerfallen zu verstehen, was sie mal wollen oder was sie am Ende eines Schuljahres erreichen wollen, weil sie überhaupt nicht die Perspektive eröffnet bekommen, in die Zukunft zu blicken und zu sehen und greifen zu können, was es dort alles für Möglichkeiten gibt. Wie geht man dann in solchen Situationen um eben die Kinder auf den richtigen Weg zu bringen, wenn man das so sagen möchte?
Genau, also das ist eben ein Prozess, den man anstoßen muss, ja. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, dass ich jetzt sage, so, ich prüfe dich jetzt 60 Mal im Jahr und dann hast du deine Note. Zu dem Schwenk zu sagen, ab heute bist du selber verantwortlich, was du lernst. Aber das wächst natürlich, ja, wie man es gewohnt ist, wenn man von klein auf beigebracht kriegt, dass man eben auch mit selbst verantwortlich ist für den Erfolg, dann ist es, wächst man da rein, ja. Also es ist ja wie in der Lebenswelt auch. Und ansonsten, da muss ich an den Podcast von dir mit Guido Fiolka denken, mit den Living Organizations, genau. Ja, dass man eben sagt, man hat flexible Teams und vielleicht auch Klassenzusammensetzungen. Man gibt den Kindern Autonomie, aber man gibt ihnen vielleicht auch Dinge vor, dass es wie so eine Art Vorlesungssystem gibt, dass man sagt, hier, heute doziert die und die Lehrkraft über Satz des Pythagoras oder über Literatur des Mittelalters oder sonstiges. Und du kannst dir das anhören, wenn du heute sagst, ich habe heute eigentlich keine Idee. Aber auf der anderen Seite, wenn ich eben das nicht möchte, kann ich mich auch in eine sehr anregende Lernumgebung setzen mit Büchern, mit Laptops, mit Tablets, mit Gesprächsgruppen, mit Themenangeboten, mit Schautafeln, in denen ich mich einfach inspirieren lassen kann. Und es gibt es ja auch inzwischen in der Arbeitswelt, dass es eben auch Räume gibt, die vielleicht mal nicht zum Arbeiten gedacht sind, wo ein Kicker steht, eine Dartscheibe oder ein Sportgerät, dass man einfach sagt, okay, das ist ja auch ein kreativer Prozess, in dem ich mir Gedanken machen kann über bestimmte Dinge, über Physik oder Ähnliches. Und das ist ja dann nicht verlorene Zeit. Und das wird halt oft so gesehen, dass alles, was nicht Input ist, ist verlorene Zeit, und das stimmt ja nicht. Ja, also man lernt ja immer irgendwas. Ja, und selbst wenn es nur die Flugkurve meines Dartpfeils ist, dann ist da mehr dahinter, als man vielleicht glaubt.
Ja, absolut richtig. Dankeschön. Jens, du hast mir in unserem Vorgespräch auch erzählt, und das fand ich nochmal echt spannend, aber natürlich auch erschreckend, dass deine Kinder oder SchülerInnen ganz häufig auch mit Hunger in die Schule kommen und du zu dem Zweck eine selbstfinanzierte Box mit gesunden Snacks aufgestellt hast oder aufstellst und dass diese Snackbox eigentlich am Ende des Tages auch immer leer ist. Und ich habe mich jetzt in diesem Kontext übergeordnet gefragt, wie gelingt es dir eigentlich, mit Blick auf dieser Art Ungerechtigkeit nicht auszubrennen und deine Motivation so aufrecht zu erhalten, wie du es einfach tust, um diesen positiven Einfluss weiter möglich zu machen?
Ja, das ist gar nicht immer so einfach tatsächlich. Also gerade nach der Corona-Phase mit dem vermeintlichen Distanzunterricht war es schon so, dass ich mich total ausgebrannt gefühlt habe. Und ich habe dann wirklich auch mal in der Lehrer-Community geschaut, was gibt's da für andere Ansätze, um diesem Druck auszukommen. Weil man hat natürlich gemerkt, man muss jetzt wahnsinnig viel sozial und auch Lerninhalte nachholen eigentlich. Aber auf der anderen Seite ist auch in der Persönlichkeitsentwicklung ganz viel jetzt anders bei den Kindern. Und ich habe dann zum Beispiel angefangen, einen Ruhemoment zu schaffen. Also ich habe mir so eine Zungentrommel, das ist quasi eine große Klangschale mit verschiedenen Tonhöhen. Und habe dann eben angefangen, mit den Kindern zum Beispiel auch während des Unterrichts, wenn wir so eine Doppelstunde haben mit 90 Minuten, einfach in der Mitte, oder wenn die Kinder es halt auch gespürt haben, dass sie jetzt nicht mehr können oder ich es gemerkt habe, zu meditieren oder eine Sinngeschichte vorzulesen, autogenes Training zu machen und Qigong oder Ähnliches mit einfließen zu lassen. Und habe gemerkt, wie gut das nicht nur den Kindern tut und im Unterricht, sondern auch mir. Und habe eben einfach gemerkt, es ist wichtig, auch diese Ruhephasen zu haben. Und was dann auch motiviert ist natürlich, ich war jetzt eine Zeit lang erkrankt, und dann haben eben die Kinder quasi mir geschrieben per Mail, haben gesagt, hier läuft jetzt einiges gerade schief und wir bräuchten sie dringend wieder und so weiter. Und es gibt natürlich schon einen Motivationsschub, wenn man merkt, es fällt auch auf, wenn man nicht da ist. Ja,
ja, voll.
Und dass man eben auch von Ehemaligen dann einfach auch die Rückmeldung kriegt, Mensch, die haben uns ganz toll vorbereitet auf die weiterführenden Schulen und auf unser Berufsleben. Und das sind natürlich schon Sachen, die einen dann aufrecht halten. Und es wäre natürlich schön, wenn so ein Engagement auch gesehen wird und gewürdigt werden würde von Arbeitgeberseite, sage ich jetzt mal. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Geht natürlich im Alltag auch vieles unter, muss man dazu sagen. Aber es hilft natürlich auch, den Austausch in der Community zu haben. Also jetzt gerade bei Instagram gibt es eine relativ lebendige Lehrer-Community. Und man muss sich einfach auch wirklich phasenweise komplett abkoppeln von dem System und zu Hause einfach mal Sport machen, Sauna, mal ein gutes Buch lesen, sich mit anderen Leuten treffen, die auch aus anderen Berufsgruppen kommen, um auch mal wieder zu relativieren, wie ist es denn bei denen inzwischen?
Ja.
Und auch mal deinen Podcast zu hören, ja, und da auch mal zu sehen, was für andere Lebenswelten es auch noch gibt.
Ja.
Und und da entstehen dann auch wieder ganz viele Utopien, wie so eine tolle Schule ausschauen könnte. Und dann ist wieder Energie da, dass man sagt, Mensch, warum machen wir nicht mal eine Schule, in die Kinder gern gehen? Ja, dass man sagt, hier mit multiprofessionellen Teams, wo Psychologen, Pädagogen, Sozialpädagogen zusammenarbeiten, dass die Kinder Ansprechpartner haben, dass sie Wahlfächer haben, die sie begeistern, und dass sie eben nicht nur bis ins letzte Kleinste dann irgendein Problem in Geschichte lernen, ja, sondern eben die Zusammenhänge verstehen, dass sie vielleicht auch lernen, wie man eine Fahrradbremse repariert oder eine Steuererklärung macht, dass sie halt auch wirklich das Gefühl haben, sie sind aufs Leben vorbereitet und dass das nicht manchmal so losgelöst ist, dass man auch mit Firmen lokal zum Beispiel zusammenarbeitet und diese ganzen Ideen, die wabern dann in mir rum und machen dann wieder sonntagsabends dann Lust zu sagen, oh, ich will morgen mal wieder was Neues ausprobieren. Und auch wenn es dann nicht alles klappt natürlich, gibt es doch immer wieder Kinder, die dann sagen, Mensch, bei ihnen kann man seine Meinung sagen, auch wenn sie falsch ist und man wird trotzdem nicht niedergebügelt und bei ihnen erleben wir das anders und dass man eben auch so eine Art Growth-Mindset hat, dass man eben auch Fehler machen darf, um zu wachsen.
Absolut.
Und diese Kultur haben wir halt leider in Deutschland nicht unbedingt.
Nee.
Das wird einem nicht vorgelebt und das wird natürlich auch eine Weile dauern, selbst wenn man jetzt von heute auf morgen sagen würde, ihr kriegt alle diese Freiheiten, wird das nicht von heute auf morgen passieren, weil es natürlich auch sehr viele Widerstände gibt. Und da haben wir heute in Ethik in der Klasse drüber gesprochen, warum sich denn manche Dinge nicht ändern. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt schaut mal, wer hier zuständig ist und was haben die für eine Bildungskarriere und warum sollten die, wenn die jetzt in dieser Bildungskarriere total gut waren und erfolgreich, warum sollten die auf die Idee kommen, dass man für andere Menschen, die andere Voraussetzungen haben, etwas ändern muss? Und das haben sie quasi selber sich erschlossen und das fand ich sehr beeindruckend.
Danke, dass du das teilst. Das finde ich auch sehr beeindruckend und das ist ein schöner oder kein schöner, eigentlich ein total erschreckender, aber eine schöne Frage, finde ich, ne, die man mal so in den Raum stellen kann zur Diskussion.
Ja.
Was ich auch sehr beeindruckend finde, möchte ich nochmal anschließen, ist, wie viel Engagement du ja wirklich als Mensch und Lehrer in diesen Job und in deine Schüler investierst, was eben nicht alltäglich ist. Und ich habe mich gerade gefragt, also wieso du so bist, haben wir ja im Prinzip jetzt schon so ein bisschen erschlossen, ne? Das hat mit Sicherheit auch ganz viel mit deiner eigenen Geschichte zu tun und so. Aber ich frage mich, was für ein Tipp oder welchen Appell, welchen Anreiz würdest du anderen LehrerInnen mitgeben, damit die genauso sind? Weil ich finde, du hast total recht mit dem, was du eingangs gesagt hast, dass LehrerInnen dazu angehalten sind, Eigeninitiative einzubringen in einem solchen Job, der so sozial ist, sehe ich genau wie du. Und ich glaube, in der Zeit, in der wir leben, wird es immer wichtiger, dass gerade LehrerInnen eben den Job nicht nur als Job sehen und als Geldquelle, sondern wirklich auch als eine Art Lehrauftrag, den sie wirklich erhaben, Menschen, heranwachsende Erwachsene, also kleine Menschen im Prinzip, die als Erwachsene auszubilden und mit einem positiven Mindset auszustatten und sie zu motivieren, statt sie herunterzuziehen. Und da muss ich gerade an Sachen denken, ne, wie Lehrer ja immer so schön irgendwelche Klausuren schreiben lassen, dann auch Noten geben und dann gegebenenfalls irgendwie die Klausur einem Kind oder einem Schüler zurückgeben und sagen, hier hast nur eine 3, statt zu sagen, du hast irgendwie 16 richtige und hast irgendwie nur 4 Fehler gemacht. Okay, ist trotzdem nur eine 3, aber man könnte das ja auch anders umdrehen, man könnte es ja anders formulieren, ne? Und da finde ich, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, fehlt es mir ganz, ganz doll an so diesem positiven Mindset, an dem das Gute und auch die Gemeinsamkeiten sehen und nicht immer nur auf die Fehler aus sein. Das ist natürlich sehr leistungsgetrieben, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, aber was kann man denn tun? Was ist denn dein Go-To-Tipp an andere LehrerInnen, die jetzt gerade merken, oh ja, stimmt, ich fühle mich hier gerade erwischt, eben positiver zu sein, auch das wirklich als Lehrauftrag zu sehen und Motivation und positives Mindset an die Kinder zu übertragen. Wie geht das?
Also da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Ich glaube, ein wichtiger ist schon in meinem Lebenslauf begründet, dass ich halt nicht aus der klassischen Lehrerfamilie komme. Und ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind eben selber entweder Lehrerkinder oder Lehrerehefrauen oder Lehrerehemänner oder wie auch immer. Also die haben diesen Kosmos, sie kommen aus der Schule, gehen zum Studium und kommen wieder in die Schule zurück.
Ja.
Und mein Lebenslauf ist ja ein bisschen anders gewesen. Ich habe eben noch die Bundeswehr gesehen, wollte dann auch Kriegsberichterstatter werden und so weiter und habe mich da beworben und habe dann eben die Ausbildung gemacht und habe dann auch bewusst entschieden, dass ich eben nicht auf Gymnasiallehramt studiere, sondern auf Realschule, weil ich gesagt habe, mit dieser Vorerfahrung der Ausbildung, also die Realschule soll ja auf die Ausbildung vorbereiten, bin ich doch eigentlich am nützlichsten für diese Kinder. Ja? Und dass ich eben sagen kann, ich weiß, was in der Ausbildung verlangt wird. Ich kann euch darauf vorbereiten. soweit es geht. Und deswegen ist das schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, die, vielleicht sollten manche Lehrkräfte auch einen anderen Bildungsweg mal oder mal eine Pause machen, ja, in ihrem Bildungsweg, mal einen anderen Weg einschlagen. Und ich würde auch viele ermutigen, die zum Beispiel jetzt eher quer einsteigen. Das ist im Moment zum Beispiel relativ gut möglich, auch als Quereinsteiger, auch später noch als Lehrer anzufangen und zu sagen, okay, vielleicht tue ich mich am Anfang schwer, aber ich könnte es mir vorstellen oder ich fuchse mich mal rein. Also wir haben inzwischen 2, 3 sehr gute Kolleginnen und Kollegen, die vorher was ganz anderes gemacht haben und die natürlich fachlich dann sehr gut sind, aber pädagogisch vielleicht noch nicht, aber denen kann man ja helfen. Und da würde ich mir auch mehr Unterstützung wünschen für diese Leute, die eben auch sagen, Mensch, das könnte doch was für mich sein und ich möchte jetzt meine tolle Expertise, die ich über Jahre gesammelt habe, weitergeben. Und für diejenigen, die eben jetzt eben schon ja, akademisch gebildet sind, du hast ja gefragt, wie könnten die auch so werden, dass sie eben rauskommen aus ihrem Schema, sich auf jeden Fall mal mit diesen Konzepten zu beschäftigen. Also es gibt zum Beispiel so eine Schule in Wutöschingen, die wird ganz oft auch in Dokumentationen gezeigt. Die haben so ein ganz offenes System. Also das ist wie eine Bibliothek eigentlich, dieses Gebäude mit verschiedenen Terrassen und Treppen und Räumen und ganz ansprechende Lernräume und Möbel auch in ganz verschiedener Facette, die man eben ganz schnell zu einem Sitzkreis machen kann oder Stehtische oder Büchereien und so weiter. Und da sind die Lehrer quasi in der Mitte, haben so eine Art Arbeitsplatz, wie eine Bibliothekarin sozusagen. Und da kommen die Kinder eben her, wenn sie neue Aufgaben brauchen, wenn sie Feedback brauchen, wenn sie Input brauchen. Und ansonsten sind die selbstständig unterwegs. Yeah. Und jede Lehrkraft ist eben für 13 Kinder verantwortlich. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte am einem Vormittag mit, sagen wir mal, 6 Stunden für 13 Kinder Zeit, dann könnte ich mich ja theoretisch, wenn jetzt ein Kind gar nicht weiß, wohin es soll und was es tun soll, kann ich mich theoretisch eine halbe Stunde mit jedem Kind in Ruhe hinsetzen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, was das verändern würde, wenn jedes Kind ungefähr eine halbe Stunde, muss ja nicht sein, aber es kann sein, mit einer Lehrkraft in Ruhe über ein Thema sprechen kann. Wie viel mehr derjenige rausnimmt, als wenn ich 30 Leuten das Gleiche erzähle und davon hinterher davon ausgehe, dass alle das verstanden haben, weil 2 genickt haben. Ja, das macht schon ganz viel. Und wenn ich mir einfach dieses Verständnis mal hole, dass das so halt nicht funktioniert und dass wir auch nicht so funktionieren, dass wenn ich 30 Kinder habe, dass ich mindestens 20, 25 verschiedene Bedürfnisse habe, einen Stoff zu vermitteln. Da muss man einfach auch mal aus sich rausgehen. Also ich mache wahnsinnig viele Fortbildungen in verschiedensten Bereichen und habe eben jetzt auch 6 Unterrichtsfächer, um einfach auch mal zu schauen, wie machen andere Fächer das, wie vermitteln die bestimmte Dinge. Und da einfach mal rauszugehen aus dieser Komfortzone, das würde ich ganz vielen Kolleginnen und Kollegen raten und wünschen auch, weil das so bereichernd sein kann, weil viele auch im Sabbatjahr dann zum Beispiel eine Weltreise machen oder so, dass sie einfach immer sagen, Mensch, dann vielleicht jobbe ich mal auf einer Almhütte und schau mir mal an, wie das Leben da draußen ist, hör mir die Sorgen der Leute an, wenn die da auf meine Almhütte kommen und so, dass man einfach auch mal in Kontakt außerhalb dieser Blase kommt, ja, weil das ist doch schon sehr abgeschlossen, dieser Bereich und es würde schon vieles relativieren und ich merke auch schon, wenn man in Gespräch ist mit anderen, die auch eine andere Bildungskarriere haben, da kommt man gleich viel tiefer rein als bei Leuten, die eben wirklich nur Schule, Studium, Schule hatten. Ja, das macht schon viel aus. Und es gibt zum Glück aber auch die, die eben ganz innovativ sind und die ganz viel ausprobieren, wo ich sie dafür bewundere, wie viel Energie die eigentlich haben, die wahnsinnig viel Geld auch ausgeben für Materialien und für eigene Büromöbel und Schulmöbel, um Räume zu gestalten, die wirklich lebenswert sind. Und den Mut habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gehabt, mich darüber hinwegzusetzen. Aber ich habe zum Beispiel eben angeleiert, dass wir eben jetzt auch mal so einen Raum kriegen, in dem einfach die Möblierung flexibler ist, ja, dass man wirklich einfach auch mal ganz schnell umbauen kann, weil das ist schon sonst sehr statisch alles und verschmutzt und natürlich auch, ich habe jetzt da eine 10. Klasse und da sind halt welche, die sind halt 1,50 und die anderen sind schon fast 2 Meter groß und die haben trotzdem den gleichen Stuhl, den gleichen Tisch und hocken da den ganzen Tag dran. Und da muss man einfach auch mal wirklich, da würde es helfen, so multiprofessionelle Teams zu haben, die auch einen anderen Blick drauf haben.
Total.
Ja.
Total. Ich finde deine Impulse großartig und ich meine, du machst ja schon genug, ne? Du kannst ja nicht an jeder Ecke und jeder Kante irgendwie noch mitschrauben. Ich finde es schon okay, dass man sich da so sein Feld irgendwie aussucht und sagt, ich habe Bock, mich irgendwie mehr einzubringen, ich habe Bock, Eigeninitiative zu zeigen, ich habe Lust, irgendwie eine gesunde Snackbox aufzustellen und so. Das sind ja alles schon krasse Maßnahmen, wo du weit über das hinausgehst, wofür du eigentlich, wenn man das mal so möchte, nur angestellt wird. Aber genau dafür, ne, wollte ich auch nochmal so werben und aufmerksam machen, dass man ja nicht nur Dienst nach Vorschrift machen muss, ne, sondern auch immer so ein bisschen seine eigene Wirksamkeit und seine eigene Sinnhaftigkeit einbringen darf. Und das könnte ja unter Umständen sogar auch einen selbst total befriedigen, wie du es ja eigentlich auch gerade schon beschrieben hast, ne, dass das natürlich auch irgendwie einem was zurückgibt, wenn man sich da bewusst öffnet. Jens, wir sind jetzt tatsächlich schon fast am Ende und ich würde dir zum Schluss gerne noch eine Frage stellen, die du von meinem letzten Gast bekommst. Und zwar fragt er dich, was müsstest du heute in deinem Leben machen, damit dein 14-jähriges Ich sagt, wow, bin ich cool geworden?
Das ist jetzt wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen gemeint und nicht nur beruflich, könnte ich mir vorstellen.
Ja, so wie du die Frage so aufnimmst.
Genau. Ja, mein 14-jähriges Ich war sehr schüchtern, ehrlich gesagt, und ein bisschen orientierungslos. Ich war zwar sportlich schon auf einem guten Weg, und ich glaube, es hätte vor allem gesagt, boah, du weißt jetzt, was deine Berufung ist, weil das war damals wirklich ein großes Thema bei mir, dass ich die Berufung überhaupt nicht gespürt habe erstmal, also mit 14 zumindest. Ich habe dann eben etwas später dann den Journalismus gespürt, dass das was sein könnte, so dieses missionarische, informierende. Und finde es jetzt eigentlich total toll, dass ich jetzt über einen Umweg eigentlich in einen Lehrerberuf gekommen bin, der ja auch, ja, jetzt vielleicht keine journalistische Arbeit macht, aber doch so ein bisschen auch Informationen weitergeben und die Leute erreichen und verändern dadurch. Mhm. Das kann ich als Lehrkraft jetzt irgendwie viel besser. Und ich bin fast froh, dass eben dieser Lebensweg so gewesen ist und dass man gar nicht das so linear durchplanen muss, um zu sagen, man ist am Ende glücklich und zufrieden. Und ich finde, Zufriedenheit ist schon eins der wichtigsten Ziele, die man erreichen kann als Mensch. Total. Und natürlich gibt es auch Tage, in denen ich mit meinem Beruf hadere und auch mit meinem Leben hadere. Aber so im Großen und Ganzen finde ich es total toll, welche Möglichkeiten ich habe, wie breit aufgestellt ich sein kann. Ich kann jeden Tag sagen, ich möchte die Geschichtsstunde über den Zweiten Weltkrieg heute ganz anders halten als letzte Woche oder interessiere mich jetzt mal für einen ganz anderen Aspekt und hole trotzdem die Kinder total ab. Und zumindest kann ich ein paar davon begeistern und vielleicht auch verändern. Und ich glaube, das fände mein 14-jähriges Ich wirklich toll.
Sehr schön. Ja, freut mich total zu hören. Jens, vielen lieben Dank für deinen ganzen Input. Ich fand diesen Austausch sehr sympathisch und ich finde deine Impulse, die du gegeben hast und auch die Lösungen, die du damit ja im Prinzip schon präsentiert hast, herausragend. Ich hoffe und wünsche mir, dass ganz, ganz viele LehrerInnen, angehende LehrerInnen, aber auch andere Menschen, die im Bildungssystem arbeiten, diese Podcast-Folge hören und sich da vielleicht eine Scheibe von abschneiden. Ich finde das wirklich ehrenwert und ja, habe mich sehr gefreut, dass du mein Gast warst. Danke.
Ja, ich danke dir auch. Und wolltest du noch eine Frage für den nächsten Gast?
Oh ja, super, dass du das sagst. Dankeschön. Das vergesse ich nämlich tatsächlich manchmal. Gerne, gerne kannst du mir noch eine Frage für den nächsten Gast mitgeben.
Genau, ich habe ganz viel überlegt, hatte schon eine ganze Sammlung von Fragen hier. Und ich habe dann mich jetzt heute für die entschieden. Wenn deine Persönlichkeit eine Landschaft wäre, wie würde diese aussehen?
Oh, wow. Wow, danke schön. Ja, cool. Jens, ich danke dir von Herzen und wünsche dir heute noch einen tollen Tag.
Ich danke dir auch für die Chance und das Zuhören und ja, viel Spaß beim Anhören für die anderen.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.